Johanna Findeisen hat nie ihre Hand gegen jemand erhoben. Johanna Findeisen ist verlobt mit einem Schwarzafrikaner.
Halten Sie es für möglich, dass dieser gesamte Prozess auch ein Versuch ist, unliebsame Oppositionelle einzuschüchtern, ein Exempel zu statuieren und dass die Bundesrepublik Deutschland zeigt, was drohen kann, wenn man sich zu offen gegen das System ausspricht? Ist das vielleicht abseits juristischer Vorwürfe ein mögliches Ziel eines solchen Prozesses?
Ob ich das für möglich halte? Das ist für mich der einzige wahre Grund. Eine Johanna Findeisen, die 915 Tage jetzt schon in Haft sitzt. Sie muss sich nackt ausziehen, sie muss sich vor dem Fenster in Demutshaltung vornüberbeugen. Wir haben einen Kuschelstaat, was die wahren Mörder und Verbrecher auch an Kindern und so weiter angeht. Und wir haben einen Monsterstaat, was die politischen Gefangenen so sieht. Natürlich verschwinden in Deutschland mittlerweile Menschen in diesen Irren und Wirren einer Justiz, die eine Unrechtsjustiz ist. Bestrafe einen und erziehe viele.
Im sogenannten Reichsbürgerprozess steht seit Mai 2024 auch die Politikerin Johanna Findeisen vor Gericht. Und seit mehr als 2 Jahren befindet sie sich in Untersuchungshaft. Ihr Verteidiger, der Rechtswissenschaftler Professor Martin Schwab, spricht von unhaltbaren Haftbedingungen und sieht sogar Elemente unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung. Die Journalistin Steff Manzini berichtet seit Monaten über den Fall und kennt Frau Findeisen auch persönlich. Und mit ihr wollen wir jetzt über den Stand des Verfahrens, die Situation von Johanna Findeisen und auch die juristische sowie politische Dimension des Falls sprechen. Frau Manzini, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Hümer, an Auf1, auch an Report24, mutige Medien, die über diesen Fall berichten.
Ich habe es eingangs schon erwähnt, Sie kennen Frau Findeisen tatsächlich persönlich. Und bevor wir jetzt diesen ganzen Fall aufrollen, möchte ich Sie fragen, wer ist diese Frau eigentlich?
Ich kenne Johanna Findeisen aus der Corona-Pandemie. Als Politikerin der Basis stand sie auf vielen Bühnen. Als Friedensaktivistin war sie immer wieder vor Ort. Damals beim Nürnberger Kodex, bei der Großveranstaltung, aber auch bei kleinen Veranstaltungen bei uns in der Region. Sie kommt vom Bodensee, einem kleinen Ort, 5-6 Kilometer entfernt von unserem Standort. Daher kennen wir uns, haben wir uns kennengelernt. Während dieser Zeit, sie ist mir immer aufgefallen als eine Friedensaktivistin, sehr versöhnliche Worte findend, immer wieder zum Frieden auffordernd.
Was hat sie politisch und gesellschaftlich motiviert? War das einfach die Corona-Zeit damals? War sie schon vorher aktiv? Wie kann man sich das vorstellen?
So richtig politisch aktiv ist sie in der Corona-Pandemie geworden. Ich meine, dass die Johanna Findeisen viel ihrer Motivation aus der Vergangenheit ihres Großvaters, Großonkels gezogen hat, der sehr gelitten hat im Holocaust, der in einem Internierungslager war. Johanna Findeisen hat auch in einer Dokumentation über Vera Scharaff über diesen Familienaspekt ausführlich gesprochen, sodass sie ein ganz hohes Unrechtsbewusstsein entwickelt hat. Sie hat sich dann in der Pandemie entschlossen, sich der Basis anzuschließen, hat sogar ein sehr respektables Ergebnis eingefahren von ungefähr 2%. Sie hat für die auf der Landesebene kandidiert. Und sie ist natürlich von ihrem Familien-Background her, ihre Eltern sind Anthroposophen, sie selbst ist auf eine Waldorfschule gegangen. Sie hat viel in der Inklusionsarbeit, war sie viel tätig. Sie hat sich immer eingesetzt für Minderheiten oder Menschen, die es schwer haben, auch Kinder mit Handicap. Kinder sind ein ganz großes Thema für Johanna Findeisen. Aus all diesen Dingen hat sie die Motivation gezogen.
Sie selbst schreiben in einem ihrer Texte, Sie haben sehr viel über diesen Prozess geschrieben, von einer Friedensaktivistin, die aus ihrem eigenen Antrieb heraus glaubte, pädophile Machenschaften aufdecken zu können. Was hat es damit auf sich?
Ich kann immer nur sagen, In diesem Fall kann ich immer nur sagen, habe ich das nicht selbst recherchieren können, sondern aus mündlichen Überlieferungen entnommen. Johanna Findeisen war eine der ersten, damals im Ahrtal als Ersthelferin bei der großen Flutkatastrophe. Auch da wieder ein Zeugnis für ihren Charakter. Da hat sie sich in ihren alten VW-Bus gesetzt und ist sofort dort hochgefahren, um den Menschen zu Hilfe zu eilen. Dort hat sie Maximilian Eder kennengelernt. Bei dieser Hilfe im Ahrtal war der Maximilian Eder ein unverzichtbarer Koordinator. Und als sie von diesem Einsatz zurückkam, von ihrem eigenen persönlichen Hilfseinsatz, war sie fest davon überzeugt, dass es auch bei uns in Deutschland und in der nahen Schweiz große pädophile Netzwerke gibt, analog Epstein, also in diesen Dimensionen, also wirklich jetzt keine, nicht nur Einzelfälle. Sie hat damals von dem Einzelfall, dem Fall Nathalie, erfahren in der Schweiz. Das ist eine jetzt junge Frau, die als Mädchen sehr schwer misshandelt wurde. Da gibt es auch ein Buch darüber. Alles das hat sie in sich aufgesogen. Und sie war und ist noch von diesen Dingen überzeugt. Und sie wollte einen Teil ihres Lebens jetzt widmen. Sie ist ja dreifache Mutter auch von erwachsenen Kindern, um diese pädophilen organisierten Machtstrukturen aufzudecken. Ja.
Jetzt haben Sie eine sehr umfassende Einschätzung dieser Frau gegeben. Tatsächlich ist sie jetzt aber angeklagt als Reichsbürgerin, unter anderem wegen Hochverrat, wegen eines gewaltsamen Umsturzes der verfassungsmäßigen Ordnung in Deutschland. Das Ganze passt natürlich nicht ganz zusammen. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Prozess im Allgemeinen und dann auch konkret zur Anklage gegen Frau Findeisen?
Ja, Sie sagen es, hier passt eigentlich gar nichts zusammen. Würde man jetzt so sagen, ist so sehr wie Ihre Nase, die Sie im Gesicht haben. Wir haben auch schon gesagt, sogenannter Reichsbürgerprozess, das sogenannte doppelt unterstrichen. Frau Findeisen ist angeklagt der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, eben dieser sogenannten Reichsbürger des Hochverrats. Und es wird dieser Gruppe ja unterstellt, sie wollte in Deutschland einen gewaltsamen Putsch herbeiführen, den Reichstag stürmen. Es sind, wie gesagt, glaube ich, 24 Personen, oft schon sehr fortgeschrittenen Alters. Man hat nicht von ungefähr von dem Rollator-Putsch oder von der Rollator-Putsch-Gang gesprochen. Also es ist ganz und gar absurd. Ich kann natürlich nun nicht darüber sprechen, was einzelne Angeklagte aus dieser Gruppe, sind ja mehrere, mit denen sie in Frankfurt in Untersuchungshaft sitzt, um Prinz Reuß, Maximilian Eder, Michael Fritsch, Rüdiger von Pescatores, Birgit Malsack-Winkelmann, die sogenannte Kopfgruppe. Was nun jeden einzelnen dieser Menschen umtreibt, dafür sind die Anwälte am Werk und versuchen das, wenn man also aufmerksam den Prozess beobachtet, was wir tun, wir schreiben, wir begleiten das seit 2 Jahren jetzt. Dafür sind die Anwälte zuständig, das zu entkräften. Ich kriege es nicht überein mit Johanna Findeisen, in keinster Weise. Johanna Findeisen ist verlobt mit einem Schwarzafrikaner. Auch das passt nicht zur eigentlich strammen Reichsbürgerideologie, wenn man das überhaupt so
wieder auch als rechtsextrem bezeichnet
nennen möchte, genau. Vielmehr wahrscheinlich ist es, und so sieht es, so schätzt es ja auch der Rechtsgelehrte Professor Dr. Martin Schwab ein, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten. Das heißt, wir lassen uns unsere Artikel oder auch die Foltervorwürfe von ihm, wenn man so will, absegnen, weil er ja noch viel näher an ihr dran ist. Sie können telefonieren. Es scheint mir wahrscheinlich, dass sie aufgrund dieser Fixierung auf diese pädophilen Strukturen vielleicht in eine Gruppe geraten ist, in der es möglicherweise auch Menschen gibt, die eben während der Pandemie verschiedene Organisationen anlegen wollten, um Menschen zu helfen, die dann in Not geraten, wenn dieses Regime weiter und weiter und weiter geht, womöglich Ungeimpfte interniert in diesem Zusammenhang, ja, dann kann man bei uns Heimatschutzkompanien eben nicht anlegen, das ist strafbar, aber wohl Bürgerwehren, das geht. Kann man sich also überlegen, wo können Menschen, die in Not geraten, untergebracht werden? Wo kann ihnen geholfen werden? Gibt es eine medizinische Versorgung? In diesem Kontext, denke ich, war sie dort involviert. Ansonsten, meine ich, kam es ihr wirklich auf diese Kinder an. Und sie hat ja auch in der Tat, und es wird ihr ja jetzt auch zum Vorwurf gemacht, bei einem nahen Verwandten, aber nicht aus ihrer Familie, Geld eingeworben für Nachtsichtgeräte, mit denen diese sogenannten Dumps, von denen immer die Rede ist, also diese Tunnel, in denen angeblich diese Kinder untergebracht werden, ausgeleuchtet werden sollten. Und das liest sich und hört sich jetzt so an, dass sie um Waffenhilfe bei Herr Putin nachsuchen wollte, was sie mit Sicherheit, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirklich nie getan hat. Johanna Findeisen hat nie ihre Hand gegen jemand erhoben. Sie hat nie einen Stein in eine Scheibe geschmissen. Sie hat nie irgendwie in irgendeiner Weise, sie ist nie kriminell auffällig geworden. Sie ist, wie gesagt, eine Friedensaktivistin.
Es läuft dieser Prozess schon seit über einem Jahr, 1,5 Jahren in etwa. Sehr langsam auch, wenn man Beobachter...
In der Geschwindigkeit eines Gletschers.
Ja, ich glaube, 2 Verfahrenstage in der Woche sind ursprünglich angesetzt. Wo steht man denn jetzt und wie lange wird das Ganze voraussichtlich noch dauern? Kann man das abschätzen?
Nee, ich habe leider keine Glaskugel und genau das ist das größte Problem. Dass auch Johanna Findeisen nicht weiß, wann hier ein Endpunkt gesetzt wird. Der Professor Martin Schwab, der spricht von einem Prozess für mehrere Generationen. Es sind jetzt, Sie müssen sich die Dimensionen vorstellen, es ist der größte Prozess der Nachkriegsgeschichte. An 3 Standorten, Stuttgart, München und Frankfurt. Frankfurt wurde ja ein extra Gerichtsgebäude dafür errichtet. Es sind jetzt von 250 bis 300 Zeugen, die geladen werden sollen. Ich glaube, 25 vernommen, jetzt nach 1,5 Jahren. Es ist also überhaupt kein Endpunkt in Sicht. Johanna Findeisens Fall hat sich noch nicht mal zur Sache eingelassen. Dieser Prozess schleppt sich wirklich dahin in der Geschwindigkeit eines Gletschers. Die Prozessbeobachter, fast muss man sagen, es ist ein absurdes Theater, ja, müssen sich anhören, wie stundenlang irgendwelche Chatverläufe gelesen werden, die wirklich eigentlich niemanden interessieren. Man denkt auch, die haben damit überhaupt nichts zu tun, ja. Es geht nicht weiter und wir können davon ausgehen, sie ist jetzt heute auf den Tag genau 915 Tage in Untersuchungshaft. Der Prozess, wie gesagt, seit 1,5 Jahren, sie inhaftiert seit über 2 Jahren. Wir können und müssen wohl davon ausgehen, dass wir uns irgendwann nach 5 Jahren einmal darüber unterhalten, wann kehrt die Generalbundesstaatsanwaltschaft diese Leute, auch Johanna, mit irgendeiner Art, fast möchte ich sagen, dreckigen Deal, dann raus.
Ja. Sie sitzt in Untersuchungshaft. Ich habe es in der Anmoderation schon angesprochen. Es gibt Vorwürfe, dass diese Haftbedingungen unerträglich seien. Auch manchmal fällt das Schlagwort auch der Folter. Können Sie uns da einen Einblick geben? Was sind denn da genau die Vorwürfe?
Da haben wir jetzt ein richtig dickes, fettes Problem, was es uns Journalisten sehr schwer macht. Johanna Findeisen reklamiert Haftbedingungen. Das tut sie in Telefonaten mit ihrem Anwalt Martin Schwab oder mit ihren Anwälten Ute Mannebach oder Hans Böhme. Wenn wir diese Haftbedingungen veröffentlichen, und das haben wir auf Stadtzeitung getan, das habt ihr auch getan, aufgrund unserer Recherche. Wir haben ja auch eine Petition gegründet, Folter, nein, danke. Da sind jetzt mittlerweile 2.500 Unterschriften drauf mit Begründungen dieser schikanösen bis hin zur weißen Folter gehenden Haftbedingungen. Man muss sich also vorstellen, es gibt einen Tag, da ist es kalt, die Johanna Findeisen hat Fieber, sie kommt vom Gericht zurück, sie ist ja ständig jede Sekunde beobachtet, unter Beobachtung. Sie muss sich nackt ausziehen, sie muss sich vor dem Fenster in Demutshaltung von überbeugen, trotz des Fiebers vorm geöffneten Fenster, sie bekommt dann kein Fiebermedikament. Das ist schon eine richtige harte Nummer. Dass sie verdorbene Lebensmittel teilweise bekommt, wenn sie sich etwas zusätzlich bestellen möchte, dass das Obst dann matschig ist oder abgelaufen ist, das sind Dinge, wo wir sagen würden, okay, it's not the Hilton. Ja, also es ist eine Spannbreite einfach von bis. Es sind aber immer wieder Nadelstiche. Schikanen über Schikanen. Sie darf nicht sich am Kulturbetrieb vernünftig beteiligen. Sie darf sich am Sportbetrieb nicht vernünftig beteiligen. Das ist hart für jemanden, der eigentlich auch stundenlang tagsüber doch sehr isoliert ist. Wenn wir dann diese Haftbedingungen veröffentlichen, und auch richtig den Finger in die Wunde legen aus tiefster Überzeugung. Wenn wir das nicht tun, wird es die Öffentlichkeit nicht erfahren und dann können die dort schalten und walten in dieser JVA Frankfurt. Dann ist sie aber unmittelbar dem Zugriff der, ich sag jetzt mal ein altes Wort, der Gefängniswärterinnen oder Wärtern ausgesetzt. Das heißt, es ist jedes Mal ein Verbankespiel, wenn wir so etwas thematisieren, wenn wir einen Spot draufsetzen, dann wehrt sich natürlich die JVA, es wehren sich die dort ihr zugeordneten verantwortlichen Personen, die natürlich überhaupt nicht möchten, dass so etwas in die Öffentlichkeit gerät. Die streiten es nicht nur ab, sondern Johanna Findeisen muss dann Sorge haben, dass sie noch größeren Schikanen ausgesetzt wird. So, gibt es einen dicken Konflikt? Wir wollen mit unserer Recherche und mit unserer Berichterstattung natürlich der Johanna Findeisen direkt nicht schaden. Wir müssen sehr fein abwägen. Aber Martin Schwab hat ein Dossier angelegt von über 40 Seiten. Nur mit Haftschikanen. Also das ist nicht nichts.
Hatten Sie zuletzt während Ihrer Haft einmal Kontakt? Gab es da irgendeine Möglichkeit? Und wissen Sie eventuell über Ihren Anwalt, wie es ihr nach über 2 Jahren Untersuchungshaft geht? Persönlich, aber auch gesundheitlich? Ja.
Also einen direkten Kontakt zu ihr habe ich nicht. Ich schreibe da also auch keine Briefe hin oder Ähnliches. Das lehne ich aus professionellen Gründen einfach ab, weil wir den Fall ja auch beobachten und wir nicht wissen, ob wir mal in den Zeugenstand gerufen werden. Ich habe allerdings sehr guten Kontakt zu Martin Schwab, sehr engen Kontakt auch zu ihren Eltern. Das sind ganz, ganz reizende Menschen, die sind beide über 80 Jahre alt. Die wissen gar nicht, ob sie ihr Kind noch mal sehen. Und daher weiß ich, der Zustand ist eine Achterbahnfahrt. Johanna ist sehr stark. Sie hat einen ganz festen Glauben. Sie kann auch meditieren. Das sind schon mal gute Zutaten, das überhaupt zu überstehen. Aber es gibt Tage, da geht's ihr besser und es gibt Tage, da geht's ihr wahnsinnig schlecht. Und ein maßgeblicher Indikator dafür, wie gut oder wie gut gar nie, aber wie schlecht es ihr geht, ist eben diese Tatsache, dass sie überhaupt nicht weiß, wie lange sie dort noch hinter diesen Gefängnismauern verschwinden muss. Und dass dann manchmal ja auch so eine Hoffnungslosigkeit einzieht. Ja, und daraus muss sie sich erstmal immer wieder rausziehen. Sie hat die Gelegenheit, einmal, ich meine, oder zweimal im Monat mit ihren Eltern oder ihrer Schwester oder ihrem Verlobten zu skypen oder Besuch zu bekommen. Ist ja auch sehr wenig. Es sind ganz, ganz schwere Haftbedingungen, die man eben in U-Haft verhängt. Es ist ja immer noch alles Untersuchungshaft. Und das Schlimmste, so hat sie es geschildert, für sie ist, dass sie sozusagen keine Selbstermächtigung dort hat über das, was ihr geschieht, nicht über ihre Mentalität. Die kann sie kontrollieren, aber sie ist ausgeliefert. Sehr schlimm.
Stichwort ausgeliefert sein. Welche Rolle spielen denn bei diesem Prozess im Allgemeinen, aber vielleicht auch speziell im Fall Findeisen, die Medien und die Berichterstattung abseits alternativer Kanäle?
Ja, die spielen eine Rolle, teilweise auch eine ganz üble Rolle. Also gerade eine Lokalzeitung aus unserer Raumschaft hat am Anfang da richtig nicht nur gleich ihren Namen und fast gar ihre Adresse veröffentlicht, möchte ich sagen, sondern hat dann natürlich richtig mit entsprechenden Überschriften, mit entsprechenden Fotomontagen. Da sieht man zum Beispiel Johanna Findeisen in einem leichten Leibchen vor einer Reichsbürgerfahne. Das sind natürlich alles Methoden der Propaganda. Ja, man erzeugt ein Bild und will damit eine gewisse Wirkung herbeiführen. Und das funktioniert auch. Also da hat sie von der Seite her nichts Gutes zu erwarten. Im Grunde genommen saugen die aber auch einfach oft aus dem Leeren, weil Menschen aus dem Umfeld von Johanna oder Professor Martin Schwab, die sprechen schon lange nicht mehr mit diesen Medien, die sie dann auch als verrückt oder krude oder sonst was bezeichnen, würde ich auch nicht tun. Und so kommt uns eigentlich eine ungeheure Verantwortung zu, in unserer Berichterstattung, ja, eben sauber zu recherchieren, das alles offen zu legen. Es ist in der Tat so, wenn wir das nicht machen, Sie und ich, wir alle, dann sind diese Menschen vergessen. Und dann verrecken und verrotten die auf Filz macht es jetzt wirklich sehr drastisch hinter diesen Mauern, ohne dass irgendjemand hinsieht, so wie Julian Assange verreckt und verrottet wäre, wenn nicht eine ganze Bewegung auf der Straße gestanden hätte. Also das ist schon sehr wichtig, was wir da machen. Die Gisela Friedrichsen, das kann ich noch sagen, das ist eine der oder die populärste Gerichtsreporterin in Deutschland. Die ist schon fortgeschrittenes Alter. Sie war bei allen wichtigen großen Prozessen, auch beim NSU-Prozess. Also es ist die Gerichtsreporterin, die nun nicht in Verdacht steht, auf eins zu arbeiten oder für uns, die ein paar Mal in Frankfurt bei diesen Prozessen dabei war, die dann, ich meine, in der FAZ publiziert hat, der ganze Prozess ist eine Farce. Also es gibt sehr wohl immerhin neutrale Menschen, die sich nun nicht verdächtig machen, Schwurbler zu sein, obwohl das heute ein Kompliment ist, die das auch so benennen, wie es ist. Ja.
Halten Sie es für möglich, dass dieser gesamte Prozess auch ein Versuch ist, unliebsame Oppositionelle einzuschüchtern, ein Exempel zu statuieren und dass die Bundesrepublik Deutschland zeigt, was drohen kann, wenn man sich zu offen gegen das System ausspricht? Ist das vielleicht abseits juristischer Vorwürfe ein mögliches Ziel eines solchen Prozesses?
Ob ich das für möglich halte? Das ist für mich der einzige wahre Grund. Es gibt keinen anderen Grund. Die Johanna Findeisen, die war so gefährlich wie das Glas Wasser, was ich hier in die Luft halte und wieder abstelle. Ja? Und das trifft für viele anderen Menschen auch zu. Nehmen Sie mal den Rainer Füllmich, obwohl sich die Fälle nicht vergleichen lassen. Hier ist es eine Finanzgeschichte, hier ist es... Ja, aber sie waren beide Basispolitiker, sie sprechen sehr gut übereinander, sie kennen sich gut. Auch er wird schikaniert oder wurde schikaniert, sie wird schikaniert. Natürlich verschwinden in Deutschland mittlerweile Menschen in diesen Irren und Wirren einer Justiz, die eine Unrechtsjustiz ist. Das möchte ich wirklich genau so sagen und dazu stehe ich auch. Wir alle anderen Medienschaffende, ansonsten auch Maskenattestärzte, wir werden schikaniert nach Strich und Faden, uns werden Konten gekündigt oder uns wird die Finanzaufsicht auf den Hals gehetzt. Wir werden auch beklagt. Stadtzeitung ist auch schon angeklagt worden wegen Nötigung, weil ein Pressefotograf Bilder gemacht hat von Dingen, die passiert sind. Haben wir ein paar tausend Euro Geldstrafe aufgebrummt gekriegt. Wir gehen in Revision. Also das ist bei uns in Deutschland gang und gäbe. Aber hier geht's wirklich darum, bestrafe einen und erziehe viele. Das ist das Muster.
Der Publizist und Rechtsanwalt, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Dr. Thorvon Waldstein, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Ende des Rechtsstaates, wo er eben die These vertritt, dieser Rechtsstaat, der immer wieder beschworen wird von Politik, Medien, Zivilgesellschaft, wie auch immer, den gibt es nicht mehr, der ist Geschichte. Würden Sie dieser Aussage zustimmen, vor dem Hintergrund des Falls der Johanna Findeisen und des Reichsbürgerprozesses?
Also vor dem Hintergrund all dem, was in der Corona-Pandemie passiert ist, frage ich mich natürlich, ob es den jemals gegeben hat. Ob das nicht ein Rechtsstaat war, der eben immer nur die Mächtigen schützte und immer nur in deren Interessen schaltete und waltete und wir einfach ein bisschen sehr naiv waren. Ich meine, ich war, als ich noch im Mainstream gearbeitet habe, sehr oft bei Gericht und habe Prozesse beobachtet und mitgeschrieben. Da ging es auch teilweise um Pädosexualität, aber auch um schwere Autounfälle. Da hat man immer gesagt, auf Gericht und bei Gericht und auf hoher See, ne, ist man in Gottes Hand. Und da gab es immer schon Urteile, da ist man rausgekommen und konnte nur mit dem Kopf schütteln, ja. Aber man hatte so einen Kompass, so einen Glauben an diesen Kompass, ja. Mir hat vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren Dr. Alexander Christ, der heute einer ihrer Gastredner ist, einmal gesagt auf die Frage, ist ja auch ein Rechtswissenschaftler, glaubst du noch an diesen Rechtsstaat, glaubst du an die Gerichte? Da hat er gesagt, ja, wenn es um Ehescheidungen und um leichte Auffahrunfälle geht. Das sagt alles aus. Und dieser Fall Findeisen und weitere und diese Praktik, die dort angewendet wird, ist für mich, und es ist eigentlich furchtbar traurig, ja, der wirkliche Beleg dafür, dass wir es mit einem Unrechtsstaat zu tun haben, das nur viele Leute im Mainstream gar nicht merken, weil sie ihren Kopf eben nicht einmal aus dem Fenster hängen und rufen, ich möchte jetzt aber nicht diese Impfung oder ich möchte nicht, dass weiterhin wir Waffenhilfe an die Ukraine. Also in dem Moment, wenn man unliebsam wird, ja, auf der anderen Seite passen wir mit Samthandschuhen an, schlimme Mörder, die dann sofort ein Psychozeugnis ausgestellt kriegen, oder wir verfolgen sie gar nicht, oder erst wenn sie einen halben Weihnachtsmarkt in die Luft sprengen. Ich habe immer gesagt, wir haben einen Kuschelstaat, was die wahren Mörder und Verbrecher auch an Kindern und so weiter angeht. Und wir haben einen Monsterstaat, was die politischen Gefangenen betrifft. So sehe ich es ja.
Abschließend, als jemand, der sich sehr intensiv mit so einem bizarren Fall beschäftigt, gibt es trotzdem abschließend eine Lehre, die man daraus ziehen kann, vielleicht auch eine Botschaft, die sich daraus ableiten lässt, die für uns alle von Relevanz ist, vielleicht auch irgendetwas Positives. Gibt es da irgendwas in diese Richtung, wo man sagen kann, das sollte man daraus lernen oder da kann man auch was daraus ziehen oder eine Botschaft auch?
Sagen Sie es mir. Sollen wir jetzt alle die Lehre daraus ziehen, Klappe halten? Es könnte gefährlich werden. Bei allem Verständnis für Menschen, die die Klappe halten, weil es gefährlich werden könnte. Wir wollen jetzt eine Mahnwache organisieren, einmal im Monat. Es sind lauter Fs, die wir aneinandergereiht haben. Free Findeisen, Free Füll mich, Friday for Freedom in Überlingen, aus der Raumschaft Johanna eben ist. Einmal im Monat einfach dran erinnern, es sind jetzt so und so viele Tage, es ist jetzt wieder das passiert. Wir haben massive Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der diese Mahnwache anmeldet. Warum? Die Menschen haben Angst. Man könnte ja in dieses Umfeld irgendwie geraten, gezogen werden. Darüber wurde heute auf dem Podium ja viel gesprochen. Auch die Studie, die Elsa Mittmanns-Gruber gemacht hat, die Antwort dann darauf von Ken Jebsen, von Kevan. Es ist schwierig. Also ich kann es nur für mich, für meine Person sagen, wir müssen alle noch viel mutiger werden. Auch auf die Gefahr, dass wir uns damit in Gefahr begeben. Wir müssen wissen, in Abwesenheit dessen, was wir nicht sind, ist das, was wir sind, nicht. Und wir, um es positiv zu formulieren, glauben alle und hoffen und wünschen ganz fest, dass wir einen politischen tatsächlich Umsturz in Deutschland zu Wege bringen, aber jetzt natürlich nicht, indem der Reichstag geputscht wird oder irgendjemand ein Haar gekrümmt wird, sondern dass immer mehr Menschen aufwachen, dass immer mehr Menschen auch aufgrund vieler anderer Probleme in Deutschland erkennen, dass das, was wir bisher haben, dass diese Regierung uns immer weiter in den Abgrund reißt. Wir wünschen uns einen großen politischen Umsturz. Und wir wünschen uns dann, dass dieser politische Umsturz dazu führt, dass diese Prozesse in einem anderen Licht geführt werden. Und dass wirklich Recht, Gesetz, aber auch Gerechtigkeit den Menschen widerfährt. Und da bin ich mir jetzt wirklich hundertprozentig sicher, dass eine Johanna Findeisen, die 915 Tage jetzt schon in Haft sitzt, für was? Ja, morgen auf freien Fuß gelassen wird. Darauf hoffen wir. Ja, das müssen wir alle zusammen schaffen.
Frau Manzini, herzlichen Dank für die Einblicke, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen sehr. Vielen Dank, dass Sie sich des Themas annehmen, auch im Namen der Eltern. Wir sind sehr dankbar dafür, sehr dankbar.
Danke sehr.